Deutschlandfunk. Hintergrund.
Steuerfreie Klimasünde. Warum Fliegen noch immer billig und beliebt ist. Eine Sendung von Kai Bandermann.
Eine Boeing 737 der irischen Fluggesellschaft Ryanair. Der Flug von Köln-Bonn nach Dublin ist an diesem Mittwochnachmittag ausgebucht. Alle 189 Plätze an Bord sind besetzt. Die Stimmung ist gut unter den Passagieren. Von der viel zitierten Flugscham ist hier nichts zu spüren.
Good afternoon, ladies and gentlemen. You're very welcome aboard this Ryanair flight FR8036 to Dublin.
Das ist eine gute Nachricht für die Fluggesellschaft, aber nicht für das Klima. Natürlich ist eine Reise nach Dublin mit Autobahn und Fähre unbequemer. Nur müssen diese 189 Menschen unbedingt in die irische Hauptstadt fliegen? Oder tun sie es nur, weil es so unfassbar günstig ist? Die billigsten Tickets für diesen Flug kosten 16,99 Euro. Allein für die Taxifahrt vom Kölner Hauptbahnhof zum Flughafen zahlt man das Doppelte. Trotz aller Diskussionen über Klimawandel und CO2-Fußabdruck, die Luftfahrtbranche wächst nach wie vor. Die deutsche Flugsicherung hat im vergangenen Jahr mehr als 3,3 Millionen Flugbewegungen im deutschen Luftraum gezählt. In diesem Jahr sollen es 3,5 Millionen werden. Es waren vor allem Billigflieger wie Ryanair, die eine andere Kultur des Fliegens bewirkt haben.
Ryanair hat die Türen geöffnet für einen Privatflugverkehr, der nicht unbedingt anlassbezogen mehr war.
Kurt Schellenberg, Fachjournalist für die Luftfahrt.
Ich kann Freundschaften pflegen, indem ich unkompliziert mal dienstags hin, donnerstags zurück oder ein Wochenende irgendwo verbringe.
Das lässt sich auch in Passagierzahlen ausdrücken. 2018 wurden in Deutschland 223 Millionen Flugreisende gezählt. 10 Jahre zuvor waren es erst 166 Millionen.
Wir haben seit 1990 eine Verdopplung der CO2-Emissionen im Flugsektor. Man geht davon aus, dass in den nächsten 20 Jahren die Passagierzahlen sich wieder verdoppeln,
sagt Lars Feuern von der Umweltorganisation Prima Klima in Bergisch Gladbach.
Es liegt einfach daran, dass Fliegen inzwischen absolut kein Luxus mehr ist, dass es viele Wochenendflüge gibt, dass es Pendler gibt, die das Flugzeug nutzen. Das heißt, Fliegen ist so alltäglich geworden in unserer Welt, dass diese Effizienzsteigerung von Flugzeugen einfach bei Weitem nicht ausreicht.
Der Erfolg der Billigfluggesellschaften begann mit der Liberalisierung des Luftverkehrs. Zunächst in den USA, dann seit den 90er Jahren auch in Europa. Bis dahin durften in vielen Ländern Europas ausländische Gesellschaften keine Inlandsflüge anbieten. Auch internationale Flüge und die Preise dafür waren staatlich reguliert. Peter Berster arbeitet im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln und beobachtet seit vielen Jahren die Entwicklung in der Passagierfliegerei. Die Preise, die Strecken, die Anbieter.
Low-Cost in Deutschland hat ungefähr einen Anteil von mittlerweile 30%. Weltweit ist er noch nicht ganz so hoch, da haben wir vielleicht 25%. 30% am deutschen Luftverkehr ist schon eine ganze Menge. Größte Gesellschaft im Moment ist eine Eurowings, gefolgt von einer Ryanair und einer EasyJet.
Die Geschichte der europäischen Billigfliegerei lässt sich am Beispiel von Ryanair gut erzählen. 1985 gründete der irische Unternehmer Tony Ryan seine Fluggesellschaft und sagte damit den staatlichen Traditionslinien Aer Lingus und British Airways den Kampf an. Doch die reagierten und machten den Preiskampf mit. Die Expansion nach Kontinentaleuropa sollte für Ryanair der Ausweg sein. Und die Liberalisierung des Luftraums durch die Europäische Union in dieser Zeit kam dem Unternehmen bei dieser Strategie entgegen, sagt Fachjournalist Kurt Schellenberg.
Der Verkehr konnte jetzt stattfinden, egal ob eine deutsche Fluggesellschaft nach Frankreich flog oder eine griechische oder eine irische. Der Flugverkehr war freigegeben, sowohl was die Kapazitäten anging, die Strecken und natürlich auch die Preise.
Ryanairs wortgewaltiger Vorstandschef Michael O'Leary argumentierte mit markiger Rhetorik. Die staatlichen Monopolgesellschaften würden die Verbraucher um günstige Flugpreise regelrecht betrügen. Ryanair mache vor, wie billig Fliegen sein könne, wenn man nur alles ausschöpfe. 1997 flogen die ersten Ryanair-Maschinen nach Frankreich und Belgien. Doch das Unternehmen hatte es vor allem auf den deutschen Markt abgesehen, sagt Firmensprecherin Chiara Ravara.
Im Jahr 1999 hatten wir erst 5 Millionen Passagiere und flogen lediglich 27 internationale Ziele an. Deutschland bot hervorragende Aussichten. Ein riesiger Markt mit 80 Millionen Menschen, die größte Volkswirtschaft Europas. Hahn war unsere Gelegenheit, den deutschen Markt zu betreten. Wir wollten die Lufthansa mit ihrer monopolartigen Stellung angreifen und mit unseren extrem niedrigen Preisen herausfordern. Die Resonanz war großartig. Die Menschen hatten endlich eine Alternative, von Deutschland aus ins Ausland zu fliegen, und zwar zu attraktiven, niedrigen Preisen.
Ryanair sprach zwar von Frankfurt, meinte aber in Wirklichkeit Hahn im Hunsrück, das 120 Kilometer von der Main-Metropole entfernt ist. Auch das ist ein kostensparender Kniff der Billigflieger, denn abseits gelegene Regionallandeplätze verlangen geringere Start- und Landegebühren von den Gesellschaften als Großflughäfen. 1993 hatte die US-Luftwaffe die Hahn Airbase in der strukturschwachen Gegend verlassen. 1999 startete hier die erste Ryanair-Maschine zum Londoner Flughafen Stansted.
Auf nach London für 99 Mark. Das Angebot zieht am Hahn.
Nach bewährtem Muster ging es auch hier mit einem Tiefpreisangebot zum Einstand los. 89.000 Passagiere flogen über Hahn in diesem ersten Jahr 1999.
Wie kommt es denn, dass wir heute hier vom Hahn fliegen?
Ja, weil es so billig ist natürlich.
Weil es so billig ist. Dieses Argument zieht auch 20 Jahre später noch. Und genau wie damals stellt sich die Frage, wie sind solche Niedrigpreise möglich? Wie macht Ryanair das bloß? Weil nicht alle 189 Passagiere in der Maschine nach Dublin so billig fliegen, erklärt Peter Berster vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Natürlich ist nur ein gewisser Anteil der Flugpreise wirklich ein Spottpreis. Das heißt, wenn Sie 3 Monate im Voraus buchen, haben Sie meist die Chance, den günstigsten Preis zu kriegen. Das läuft dann mit der Zeit zu. Nach einem Monat wird es teurer, haben Sie nur noch eine Woche Zeit, wird es teurer und die letzten 3 Tage vor Abflug ist am teuersten.
Also eine Mischkalkulation. Eine andere Masche von Ryanair, das Gepäck, muss zusätzlich bezahlt werden und auch für die Reservierung von Sitzplätzen sind extra Gebühren fällig. Außerdem spart Ryanair an allen Ecken und Enden, zum Beispiel durch rasche Umläufe, um das Flugzeug schnell wieder in die Luft zu kriegen. Innerhalb von 25 Minuten, so das Ziel, soll eine gelandete Maschine wieder startklar sein. Das Kabinenpersonal muss an Bord Speisen und Getränke, Duty-Free-Artikel und Rubbellose verkaufen, damit die Firma weitere Einnahmen hat. Gewerkschaften kritisieren seit Jahren die Arbeitsbedingungen und die schlechte Bezahlung bei Ryanair. Harry Jäger von der Flugbegleitergewerkschaft UFO.
Ryanair ist Turbokapitalismus at its best. Die Preise müssen ja irgendwo herkommen. Und das heißt, da wird an allen Stellen reingeschnitten, wo es geht und natürlich auch bei den Arbeitnehmern.
Lange Zeit stellte sich das Unternehmen in diesen Fragen stur. 2018 kam eine Wende. Erstmals wurden in Deutschland und anderen Ländern Tarifverträge abgeschlossen, auch mit Gehaltssteigerungen. Wird das nun auch zu höheren Ticketpreisen führen? Harry Jäger von UFO ist skeptisch, ob die Verbraucher bereit sind, eine Kehrtwende mitzumachen.
Ich denke, man darf mit gutem Gewissen sagen, dass Ryanair in Europa jedenfalls im Prinzip die Erfinder sind von Billigfliegerei. Also insbesondere auch von der Maxime, billig kostet das, was es wolle. Beim Passagier löst das was aus, weil der denkt, geht bestimmt noch billiger und dessen gesamtes Gefühl fürs Preisgefüge verschiebt sich damit.
Lust auf ein bisschen Sonne? Mit dem Ryanair Seat Sale ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, einen Flug zu buchen. Bis zu 20% Rabatt auf 1 Million Sitzplätze.
Die aktuelle Werbung zeigt, dass Fluggesellschaften wie Ryanair auch weiterhin auf niedrige Preise setzen. Weshalb beispielsweise Umweltorganisationen eine stärkere Reglementierung der Fluggesellschaften fordern. Denn diese Branche genießt eine Reihe von Privilegien. Zum Beispiel wird auf Flugtickets keine Mehrwertsteuer erhoben. Noch unverständlicher findet Lars Vorjan von Prima Klima, dass auch das Flugbenzin von der Steuer befreit ist.
Das wurde, ich glaube, 1944 eingeführt, wenn ich richtig informiert bin, aus der Idee heraus, dass man die Völkerverständigung stärken möchte. Das ist inzwischen als Argument sicherlich einigermaßen absurd, wenn man sich die internationalen Warenströme anguckt und da braucht man sicherlich keine extrem günstigen Flugpreise mehr.
Dieser Verzicht auf die Kerosinsteuer führe zu einer Wettbewerbsverzerrung zulasten der anderen Verkehrsträger wie Schiene und Straße, sagt der Klimaschützer. Auch das Umweltbundesamt kritisiert seit Jahren, dass die Abgabenbefreiung eine Subventionierung der Luftfahrt in Milliardenhöhe darstelle. Im Prinzip lässt das EU-Regelwerk seit 2005 nationale Alleingänge bei der Kerosinsteuer zu. Es wäre demnach rechtlich möglich, zumindest bei reinen Inlandsflügen den Treibstoff mit einer zusätzlichen Abgabe zu belasten. Doch nur wenige Länder haben das bisher getan.
Die Niederlande hat das gemacht. Außerhalb der EU hatte Norwegen das beispielsweise noch gemacht. Aber ansonsten gab es kürzlich nochmal einen Vorstoß wieder von Belgien in der EU-Kommission, das zu verändern. Also das wäre sicherlich ein wichtiger Ansatz, dass damit dann auch die Warenkosten damit abgedeckt sind.
Jahrelang haben sich Politiker in Deutschland und Europa bei dieser Frage weggeduckt. Wohl auch aus Angst, von den Wählern dafür abgestraft zu werden, wenn durch neue Abgaben das Fliegen wieder teurer wird, wo es durch die neuen Billigfluggesellschaften gerade für jedermann erschwinglich wurde. Die öffentliche Debatte um den Klimaschutz scheint jetzt eine Veränderung zu bringen. Selbst konservative Politiker, die jahrelang der Luftfahrtbranche die Stange gehalten haben, machen eine Kehrtwende. Als Spitzenkandidat der EVP versprach Manfred Weber während des Europawahlkampfs, die Privilegien der Fliegerei zu beenden.
Ich sichere Ihnen zu, diese Bevorzugung des Fluggeschäftes, die muss in Europa beendet werden. Wenn wir es international nicht schaffen, weil das sind internationale Verträge, dann müssen wir zumindest erreichen, dass die CO2-Bepreisung beim Flug, beim Kerosinverbrauch mit reingenommen wird. Dafür haben wir das Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Damit wird es teurer. Es muss zu Gerechtigkeit führen und dann hat die Bahn auch wieder bessere Chancen im Wettbewerb.
In dieser Debatte verweist die Luftfahrtbranche regelmäßig darauf, dass die Fliegerei mit weniger als 3% zur gesamten CO2-Belastung des Erdklimas beitrage, also nur einen vergleichsweise geringen Anteil habe, während etwa der Autoverkehr einen 6-mal so hohen Anteil am Klimaschaden trage. Dieser Versuch, die Auswirkungen kleinzureden, greife nicht, halten Kritiker entgegen. Fliegen sei die energieintensivste Art der Mobilität. Zudem sei CO2 nicht das einzige Problem. Es werden auch andere Schadstoffe emittiert. Und was besonders tückisch ist, es geschieht in großer Höhe, wo noch nicht abschließend erforscht ist, was etwa Feinstäube in diesen höheren Luftschichten bewirken. Was man aber bereits weiß, die so malerisch aussehenden Kondensstreifen, die Flugzeuge hinter sich lassen, bestehen aus Eiskristallen, die zu einer künstlichen Wolkenbildung beitragen. Lars Forjan von Prima Klima.
Dann hat man durch diese sehr hellen Wolken einen verstärkenden Treibhauseffekt, weil die Abstrahlung von Wärme von der Erde zurück in die Atmosphäre behindert wird. Das heißt, es wird wieder zurück zur Erde reflektiert, die Wärme, die da ansonsten abgestrahlt wäre von der Erde. Ein anderer Faktor ist die Entstehung von Stickoxiden, die Ozon bilden und ebenfalls zur Erwärmung beitragen.
Die Luftfahrtbranche sträubt sich erwartungsgemäß gegen jede Form der Besteuerung. Sie setzt auf Freiwilligkeit und will damit die Kritiker beruhigen. Die Maschinen werden immer aerodynamischer und leichter, die Motoren spritsparender. Auch an klimaschonenden Alternativen zum Kerosin wird geforscht. Doch der Spareffekt wird durch die absolute Zunahme an Flügen wieder aufgefressen. Auch bei der sogenannten Corsia-Vereinbarung, einem globalen Klimaabkommen, das im Oktober 2016 im Rahmen der Internationalen Zivilluftfahrtbehörde ICAO in Montreal beschlossen wurde, geht es in erster Linie um Schadensbegrenzung. Dort ist geregelt, dass die Luftfahrt ab 2020 eine Klimaschutzabgabe zahlen soll, um die wachstumsbedingten CO2-Emissionen zu kompensieren. Wachstum, sagt Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg, daran führe kein Weg vorbei. Dieser Trend sei nicht zu stoppen.
Insgesamt wollen die Menschen reisen und das wollen sie mal mit dem Auto, mal mit dem Zug und mal mit dem Flugzeug tun. Und wenn man sieht, wie die Welt sich verändert, wie viele Menschen heute in einem anderen Land studieren oder arbeiten, wie der Austausch untereinander ist, dass man Freunde wieder besuchen möchte, die man im Urlaub kennengelernt hat.
Die Sehnsucht nach fernen Ländern sei ungebrochen und in vielen Ländern hätten die Menschen sogar Nachholbedarf.
Das geht insbesondere auch in Richtung Osteuropa, wenn man sich mal vorstellt, wie viele Menschen dort, sei es in Polen, Bulgarien oder Rumänien, noch gern fliegen möchten und entweder mal nach Paris zum Wochenende oder eben Freunde und Verwandte in Düsseldorf zu besuchen. Da ist noch viel Platz nach oben. Insgesamt hat der Luftverkehr weiterhin eine gute Zukunft vor sich, weil die Menschen Freude daran haben.
Diese Freude will auch Klimaschützer Lars Forjan den Menschen nicht nehmen. Aber, so fragt er, muss die Städtereise am Wochenende unbedingt mit dem Flieger gemacht werden? Muss der Junggesellenabschied auf Mallorca gefeiert werden? In Schweden, dem Heimatland der jungen Umweltaktivistin Greta Thunberg, wurde der Begriff der Flugscham geprägt. Gemeint ist ein schlechtes Gewissen, wenn man trotz Klimawandel und CO2-Ausstoß in ein Flugzeug steigt. Medienberichten zufolge ist im vergangenen Jahr in Schweden die Zahl der Inlandsflüge bereits zurückgegangen, während der Verkauf von Zugtickets zunahm, insbesondere für Nachtzüge. In Deutschland redet man, noch eher achselzuckend, vom SUV-Effekt des Fliegens. Es ist wie bei den für den Stadtverkehr viel zu großen, aber sehr bequemen Automodellen. Im Prinzip weiß jeder Flugreisende, dass er die Umwelt überdurchschnittlich belastet. Aber wenn schon mal ein angenehmes und dazu noch bezahlbares Angebot da ist, greift man eben doch zu und fliegt für 16,99 Euro von Köln nach Dublin. Die vollbesetzte Boeing 737 ist ein relativ junges Flugzeug. Ryanair habe die modernste Flugzeugflotte in der Branche, sagt Firmensprecherin Chiara Ravara. Das wirke sich auf die Emissionen aus. Über den gesamten Flugbetrieb gerechnet, habe ihr Unternehmen mit 67 Gramm pro Fluggast und Kilometer den geringsten CO2-Ausstoß. Das seien 25% weniger als die anderen großen Konkurrenten, sagt sie. Ryanair sei deshalb schon jetzt die grünste Airline Europas. Mit der grünen Airline zur grünen Insel. Wie sehr belastet dieser Flug von Köln-Bonn nach Dublin die Umwelt eigentlich? Lars Feuern gibt die entsprechenden Daten auf der Internetseite von Prima Klima ein.
Startflughafen, sagten wir da, Köln-Bonn. Dann unterscheidet man eben noch, ob es eben natürlich Hin- und Rückflug ist, aber auch die Flugklasse. Also wenn man jetzt Business fliegen würde oder First Class, dann nutzt man eben mehr Platz. Dementsprechend sind die CO2-Emissionen dann auch höher. Und dann kann man auch schon die Emissionen berechnen. Es geht schnell und dann sehen wir hier, wir haben eine geflogene Distanz von 1912 Kilometern auf dem Hin- und Rückflug. Und das sind dann 0,5 Tonnen CO2-Emissionen.
Prima Klima und andere Organisationen haben einen sogenannten Kompensationsrechner entwickelt. Der ermittelt, wie viel es kosten würde, wenn jeder Fluggast das verbrauchte CO2 selbst bezahlen würde.
Dann haben wir Kosten in Höhe von 7,50 Euro, die es kosten würde, wenn man jetzt über Prima Klima, über Waldprojekte diese 0,5 Tonnen wieder kompensieren würde.
7,50 Euro müsste nach dieser Berechnung der Ticketpreis also mindestens höher sein. Keine große Summe für den Einzelnen. Oder hätten die Kunden wegen 7,50 Euro mehr auf den Flug verzichtet? Wohl kaum. Was sie hätten machen können, wäre, diesen kleinen Betrag freiwillig zu spenden. Doch nur 1% der Flugreisenden machen von dieser Möglichkeit der Kohlendioxidkompensation Gebrauch. Prima Klima sammelt solche Spenden und steckt sie seit der Gründung 1991 in Waldprojekte.
Wir forsten Wälder auf und schützen bestehende Wälder. Und dann kann man eben, und das wird eben in den Projekten dann getan, sehr genau ausrechnen über den Biomassezuwachs, sprich größtenteils eben das Holz, was da anwächst. Dann kann man sehr genau ausrechnen, wie viel CO2 dadurch eingebunden wird, wie viel Kohlenstoff im Holz verbleibt und wie viel Sauerstoff dieser wachsende Baum dann wieder ausatmet sozusagen. Das ist das, was wir in unseren Projekten tun.
Ein Beispiel ist der Kibale Nationalpark im Südwesten Ugandas, der zu Zeiten des Diktators Idi Amin abgeholzt wurde. Nach gezielten Baumpflanzungen kehrt die typische Regenwaldvegetation allmählich zurück, bezahlt mit Spenden von Flugreisenden.
Das war der Hintergrund. Steuerfreie Klimasünde. Warum Fliegen noch immer billig und beliebt ist. Eine Sendung von Kai Bandermann. Redaktion Monika Dittrich.